Es hatte den Großteil des Tages geregnet. Die Wettervorhersage für gestern hatte leichten Regen angekündigt, aber es war ein Wolkenbruch. Ich lugte aus dem Fenster und im Dunkel des späten Nachmittags konnte ich einen Strom von Regenwasser sehen, das an beiden Seiten der Straße hinunterfloss. Meine Eltern begannen sich Sorgen um meine Schwester zu machen. Emily hatte den Tag bei einer Freundin verbracht und sollte vor einer Stunde zurück sein. Gerade als mein Vater dabei war, ins Auto zu steigen und eine Runde um den Block zu fahren, um sie zu suchen, öffnete sich die Haustür. Emily kam herein, gekleidet in ihren gelben Regenmantel. Sehr zum Missfallen meiner Eltern hielt sie den abgenutzten Kragen eines alten, durchnässten Hundes fest. Es war ein Mischling, aber ich konnte den Schäferhund darin erkennen. Vielleicht auch ein wenig Labrador. Während ich versuchte, es zu bestimmen, machte ich mir mental Notizen, den Hundezüchter als eines meiner beruflichen Interessen für die Schule zu notieren. Meine Eltern tauschten besorgte Blicke aus, während Emily awkward lächelte und erklärte, wie sie den Hund zitternd im Regen am Straßenrand gefunden hatte. Es war etwas in seinen Augen, sagte sie, dass sie sofort Mitleid mit dem armen Kerl empfinden ließ. Mein Vater kniete sich zu dem Hund hin und sah sich das Halsband an. Es war ramponiert, die rote Farbe verblich und es war kein Name, keine Telefonnummer oder Adresse darauf zu finden. Mein Vater stand mit einem Seufzer auf und sagte Emily, dass er den Mischling am Donnerstag zum Tierarzt bringen würde, um zu sehen, ob er gechippt war. Und bis dahin in den 5 Tagen wäre es ihre Verantwortung, sich um ihn zu kümmern. Emily strahlte meinen Vater an und brachte den Hund in die Küche, um ihn abzutrocknen. Später an diesem Abend brachte sie ihn ins Wohnzimmer zurück und teilte uns mit, dass er Buster hieß. Mein Vater warnte davor, sich zu sehr an ihn zu binden, aber sie hörte nicht. Sie verbrachte den Rest des Tages damit, mit Buster zu spielen und ihm Bilder an ihre Freunde zu schicken. In jener Nacht schlief Buster auf einem improvisierten Bett aus alten Decken und Kartons in der Küche. Meine Eltern beteten, dass er in der Nacht keinen Schlamassel anrichtete. Emily umarmte Buster und gab ihm noch ein Leckerli, bevor sie schnell in ihr Zimmer rannte. Am Morgen war alles in Ordnung. Es schien, als ob Buster keinen Zentimeter bewegt hatte. Der doofe Kerl blickte uns kaum an, als wir in die Küche kamen, um zu frühstücken. Sofort kniete Emily neben ihm nieder, rubbelte seinen Bauch und streichelte sein Fell. Ich glaube, Emily hatte zu viel Angst, Buster spazieren zu führen. Aus Angst, sie könnte auf seine Besitzer treffen und sie würden ihn ihr wieder wegnehmen. Der Garten war am Tag zuvor in Schlamm verwandelt worden und es gab keine Chance, dass meine Mutter diesen Hund wieder ins Haus ließ, wenn er auch nur einen Hauch von Schmutz an den Pfoten hatte. Also verbrachte er, wie wir alle, den Tag drinnen, was ihm aber scheinbar nichts ausmachte. Mein Vater kochte an diesem Abend auf Emilys Wunsch hin ein Lammkotelett für Buster. Es war das Lebendigste, das ich ihn je gesehen habe. Seine Augen leuchteten auf, als es vor ihm abgestellt wurde, und wir brachen in Gelächter aus, als er sich darauf stürzte. In dieser Nacht wurde ich plötzlich wach. Der Radiowecker auf meinem Nachttisch teilte mir in rotem Analoglicht mit, dass es 4.37 Uhr war. Ich lag dort, aber begann schnell wieder einzuschlafen. Als ich das tat, hätte ich schwören können, etwas im Flur gehört zu haben, das sich bewegte. Ich nahm an, es sei mein Vater, der betrunken ins Badezimmer torkelte, und zum zweiten Mal in dieser Nacht fiel ich wieder in den Schlaf. Den Großteil des nächsten Tages verbrachte ich damit, mit Freunden durch die Stadt zu hängen. Wir fuhren mit unseren Fahrrädern, warfen Steine auf die Fenster des alten Hauses in der Mill Street und forderten uns gegenseitig heraus, in der örtlichen minderwertigen Tankstelle zu klauen. Ich hatte ein Päckchen Apfel-Kaugummi erwischt. Als ich nach Hause kam, fühlte sich alles anders an. Feindselig. Ich wollte nicht fragen, was passiert war, aber bevor ich mich in mein Zimmer schleichen konnte, sagte meine Mutter es mir. Emily hatte beim Spielen mit Buster im Wohnzimmer versehentlich die Urne meines Großvaters umgeworfen. Ich unterdrückte ein Schmunzeln bei dem Gedanken, wie viel Ärger sie wohl bekommen würde. Reif von mir. Ich weiß. An diesem Abend herrschte Stille am Esstisch, nur unterbrochen von Busters Gejammer. In dieser Nacht wachte ich wieder auf. Diesmal schwang ich mich aus dem Bett. Mein Mund war trocken und mein Atem hinterließ einen abgestandenen Geschmack im Rachen. Ich schlenderte die Treppe hinunter in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen. Ich versuchte, so leise wie möglich zu sein, um den schlafenden Hund nicht zu stören. Buster schlief tief und fest in seinem kleinen Bett, und ich wusste, dass ihn nicht einmal ein vorbeifahrender Güterzug aufwecken würde. Ich goss mir ein Glas Wasser ein und trank es in einem Zug. Dann kam mir eine Idee. Ich kauerte mich neben den Schrank, in dem mein Vater seinen Whisky aufbewahrte. Ich öffnete ihn, ohne die Türscharniere quietschen zu lassen. Ich nahm eine Flasche heraus und stellte mich auf. Ich schraubte den Deckel vorsichtig ab und nahm einen Schluck. Ich hustete, erstickte und prustete. Als ich einen weiteren Schluck nehmen wollte, hörte ich etwas oben. Ich wusste, mein Vater würde mich umbringen, wenn er mich dabei erwischte. Hastig schraubte ich den Deckel wieder zu und stellte die Flasche zurück in den Schrank. Ich lief schnell aus der Küche, verzweifelt darum bemüht, keinen Lärm zu machen. Gerade als ich die Treppe hinaufsteigen wollte, hörte ich die Tür zum Zimmer meiner Eltern. Ich drehte mich schnell um und versteckte mich im Wohnzimmer. Ich hörte, wie mein Vater die Treppe hinunterging und in die Küche trat. Mein Herz schlug wie ein Trommelfell, als ich aus dem Wohnzimmer hinauseilte und quälend laut jeden knarrenden Schritt wieder hinauf in mein Zimmer ging. Ich dachte, ich hätte es geschafft, aber gerade als ich die Zimmertür öffnete, hörte ich eine Stimme hinter mir. Es war mein Vater. Er hatte den Kopf aus seinem Zimmer gesteckt. Er fragte, ob ich das war, der sich da bewegte. Ich sagte ihm, dass ich nur ein Glas Wasser geholt hätte. Er sagte, ich solle leise sein. Und bevor er sich wieder in die Dunkelheit seines Zimmers zurückzog, sah ich meine Mutter im Bett hinter ihm sich rühren. Er schloss die Tür. Am Morgen wachte ich mit einem Kater auf. Nichts allzu Schlimmes, aber es war ein Rückschlag für das, was ansonsten ein großartiger Tag gewesen wäre. Meine Schwester war in einem Tanzclub, meine Mutter beim Anwalt in der Stadt und mein Vater war golfen. An diesem seltenen Tag hatte ich das Haus für mich alleine. Nun, ich und der Hund. Als ich aufwachte, fand ich eine streng formulierte Nachricht auf dem Küchentisch. Sie war von Emily und sagte mir, wie ich Buster füttern und beschäftigen sollte, während sie weg war. Ich zerknüllte sie und versuchte, sie aus der Ferne in den Mülleimer zu werfen, traf aber völlig daneben. Ich machte mir das ungesundeste Frühstück, das mir einfiel. Ich nahm es ins Wohnzimmer, um es zu essen, während ich mich zum Film Return of the Living Dead von Dan O'Bannon niederließ. So verbrachte ich den Vormittag. Später brachte ich meinen leeren Teller in die Küche. Ich dachte, wenn meine Mutter sehen würde, dass ich das Geschirr abgespült hatte, würde sie weniger kritisch sein, wenn sie die Krümel fand. Ich ging an Buster vorbei, der in seiner üblichen Ecke des Raumes auf einem Bett aus nun schmutzigen Laken zusammengesackt lag. Im Scherz fragte ich ihn, wie sein Tag war, während ich das Geschirr abspülte. Natürlich bekam ich keine Antwort. Kein langsames Öffnen der Augenlider, kein methodisches Wedeln des Schwanzes, keine Anzeichen von Leben. Ich erstarrte und legte meine Hand auf seinen Bauch, um zu fühlen, wie er mit seinem Atem oder einem Herzschlag anhebt, irgendetwas. Zu meinem Entsetzen begann sein Bauch sich zusammenzuziehen, als ich ihn berührte, wie ein schlaffer, entleerer Ballon. Er fühlte sich hohl an, leer. Ich sprang auf die Füße und stolperte rückwärts. Als ich meine Hand auf die Theke legte, stieß ich ein Glas um. Es zerschellte auf dem Küchenboden, aber Buster zuckte nicht einmal. Ich geriet in Panik und rannte in mein Zimmer. Ich nahm mein Handy vom Nachttisch und wählte hastig die Nummer meiner Mutter. Es klingelte einen Moment lang, bevor sie abnahm. Ich brachte stammelnd heraus, dass mit dem Hund etwas nicht stimmte, dass es ein Notfall war. Sie versicherte mir, dass sie gerade Emily abgeholt hatte und in 10 Minuten zu Hause sein würde. Damit legte sie auf. Ich legte mein Handy ab und lief auf und ab in meinem Zimmer. Während ich nachdachte, hörte ich ein Geräusch von der ersten Etage. Es klang wie jemand, der sich bewegte. Ich nahm an, es war meine Mutter, die früher nach Hause gekommen war, als sie geplant hatte. Ich machte mich auf den Weg nach unten, um sie zu begrüßen, hastig über die knarrenden Stufen. Es war niemand da. Die Tür war immer noch verschlossen, und soweit ich wusste, war ich allein im Haus. Ich hörte das mittlerweile vertraute Wedeln von Busters Schwanz, als er auf mich zukam und sich an mein Bein schmiegte. Ich sah ihn verwirrt an, als er seinen Kopf in mein Bein kuschelte. Ich streichelte ihn hinter den Ohren, während er leise jammerte. Dann hörte ich das ebenso vertraute Klirren von Schlüsseln als die Haustür aufgeschlossen wurde. Meine Mutter trat ein und pumpte ihren Regenschirm. Emily, die dicht bei ihr war, rannte zu Buster und fiel sofort auf die Knie, als sie ihn sah. Sie umarmte ihn fest und flüsterte ihm ins flohbehaftete Ohr. Ich konnte sehen, dass ihre Augen rot waren, wund vom Weinen. Meine Mutter fragte mich, was der große Notfall sei, und ich zögerte einen Moment, bevor ich antwortete. Ich erklärte, dass er nicht reagiert hatte, aber jetzt schien er in Ordnung zu sein. Meine Mutter stieß einen langen, gezogenen Seufzer aus, als sie an uns vorbeiging und in die Küche ging. Sie rief meinen Namen, frustriert, als sie die zerbrochenen Glasscherben auf dem Küchenboden sah. Das hatte ich vergessen. Emily verbrachte den Rest des Tages in ihrem Zimmer mit dem Hund. Beim Abendessen erwähnten weder ich noch meine Mutter irgendetwas über den falschen Alarm mit Buster. Wir ließen einfach meinen Vater über die Verbesserung seines Schwungs reden, was auch immer das bedeutete. In der dritten Nacht in Folge schreckte ich mitten in der Nacht auf. Ich stöhnte über das plötzliche Ende eines guten Traums, wälzte mich hin und her, bis ich eine bequeme Position fand. Während ich versuchte, wieder einzuschlafen, begann ich eine Präsenz zu spüren. Es war das Gefühl, das man in einer unangenehmen Stille hat, wenn man sich schmerzlich der anderen Person bewusst wird. Ich setzte mich im Bett auf und rieb mir die Augen, um mich an die Dunkelheit anzupassen. Da war jemand in der Ecke meines Zimmers. Ich war mir sicher. Ich konnte die vage Silhouette eines stehenden Körpers direkt am Fußende meines Bettes ausmachen. Ich war fast gelähmt vor Angst, aber meine rechte Hand schlich sich zum Nachttisch. Ich tastete, um den vertrauten Schalter der Lampe zu finden. Kurz bevor ich sie anmachte, schoss die Gestalt in meinem Zimmer davon. Ich zog mich erschrocken zurück, als mir klar wurde, dass mein halb verschlafenes Gehirn richtig lag. Jemand hatte da gestanden und zugesehen. Als der Mond aus einer Wolkenbank hervorkam, wurde mein Zimmer für einen Moment von einem schwachen Licht erleuchtet. In diesem Halbdunkel sah ich die Umrisse eines großen Mannes, der sich aus meinem Zimmer schlich und in die Dunkelheit des Flurs verschwand. Ich bemerkte nicht, dass ich schrie, bis mein Vater kurze Zeit später in mein Zimmer stürmte. Er schaltete das Licht an, was mir in den Augen brannte. Er hielt mich fest und fragte, was los sei. Mit Schnodder und Tränen im Gesicht brachte ich stammelnd heraus, dass jemand in meinem Zimmer gewesen war. Daraufhin drehte sich mein Vater um und rannte zurück in sein Zimmer. Seine fürsorgliche Umarmung wurde schnell durch die meiner Mutter ersetzt. Er kam mit einem Baseballschläger in der Hand wieder heraus, packte ihn so fest, dass seine Knöchel weiß wurden. Meine Mutter ging, um nach Emily zu sehen. Sie ließ mich mitkommen, ohne ihre Kinder aus den Augen zu lassen. Wir stürmten in Emilys Zimmer. Sie war schon wach und saß im Bett aufrecht. Meine Mutter feuerte eine Reihe von Fragen auf sie ab. Benommen erzählte Emily uns, dass sie nichts gesehen hatte. Mein Vater kam 10 Minuten später ins Zimmer. Er informierte uns, dass er das Haus durchsucht hatte und nichts gefunden hatte. Keine Anzeichen eines Einbruchs, kein mysteriöser Eindringling. Er brachte mich zurück in mein Zimmer. Als ich im Bett lag, setzte er sich an meine Seite und erklärte mir, dass ich wahrscheinlich nur einen Albtraum gehabt hätte. Er sagte, dass es nichts zu befürchten gäbe und scherzte, dass jeder, der ins Haus einbräche, schnell von Buster, dem weltbesten Wachhund, vertrieben werden würde. Schließlich sammelte ich den Mut, wieder einzuschlafen. Am nächsten Morgen war jedem in der Familie deutlich anzumerken, dass wir alle müde waren. Sogar der Hund. Wir begrüßten uns mit Gähnen und scherzten über die Ereignisse der letzten Nacht. Ich wusste nicht, dass dies der Beginn des letzten wirklich glücklichen Tages meines Lebens war. Meine Eltern gingen einkaufen, Emily brachte Buster auf seinen ersten richtigen Spaziergang und ich verbrachte den größten Teil des Tages mit Videospielen. Es war ein normaler Tag. Ich hatte schon Dutzende wie diesen erlebt. Zum Abendessen gab es Hähnchenbrust und Fade, gedämpfte Gemüse. Mittwoch war Familientag, also versammelten wir uns nach dem Abendessen im Wohnzimmer, um ein Brettspiel zu spielen. Heute war es Cluedo. Buster war bei Emilys Füßen zusammengerollt. Mein Vater dachte, dass dies der richtige Moment sei, um sie daran zu erinnern, dass er den Hund morgen zum Tierarzt bringen würde, in der Hoffnung, ihn mit seinen wirklichen Besitzern wieder zu vereinen. Daraufhin schrie Emily, dass sie seine wirkliche Besitzerin sei. Sie stürmte aus dem Zimmer, Buster folgte dicht hinterher. Kaum hatte sie die Tür hinter sich zugeschlagen, seufzte mein Vater. Er sagte, dass er wusste, dass meine Schwester zu sehr an diesem Hund hängen würde. Das war der unangenehme Schluss, an dem der Tag endete. Um 10 Uhr folgte ich meiner üblichen Routine. Ich putzte mir die Zähne, zog meinen Schlafanzug an und hörte etwa eine halbe Stunde Musik, bevor ich mich umdrehte und einschlief. Wie erwartet, wachte ich mitten in der Nacht wieder auf. Diesmal hatte ich zu viel Angst, mich zu bewegen. Zu viel Angst, meine Augen zu öffnen und zu sehen, was sich in meinem Zimmer verbergen könnte. Stattdessen hielt ich sie fest geschlossen und versuchte verzweifelt wieder einzuschlafen. Nachdem ich eine gefühlte Ewigkeit, die wahrscheinlich nur 20 Minuten war, im Bett gelegen hatte, beschloss ich, meine Augen zu öffnen. Ich fühlte eine ziellose Angst, als ich langsam über meine Decke lugte. Seit ich aufgewacht war, konnte ich das unheimliche Gefühl nicht abschütteln, dass ich beobachtet wurde. Als ich die Decke von meinem Gesicht zog, sah ich, wer mich angestarrt hatte. Meine Zimmertür war weit geöffnet und direkt in der Tür stand Buster, völlig still. Sein Kopf war leicht geneigt und er sah mich direkt an. Ich schmunzelte, als mir klar wurde, dass ich mich über nichts erschreckt hatte. Ich schwang meine Beine aus dem Bett und stand auf. Ich nahm Buster am Halsband und begann, ihn zurück nach unten zu seinem Bett zu führen. Als ich den Flur entlang ging, fiel mir auf, dass die Tür zu Emilys Zimmer einen Spalt weit offen stand. Ich brachte Buster in die Küche und sah zu, wie er sich auf dem zerknüllten Haufen aus Karton und alten Decken niederließ, auf dem er schlief. Ich lächelte, als er seinen Kopf auf seine Pfoten legte und seine trüben Augen schloss. Ich würde ihn zwar nicht gerade als meinen besten Freund bezeichnen, aber ich würde ihn nach morgen vermissen. Ich drehte mich um zu gehen, wieder ins Bett zu kriechen und endlich etwas Schlaf zu bekommen, als mir etwas durch das Küchenfenster auffiel. Ich lehnte mich gegen den Fensterrahmen und schaute hinaus in die kalte Nacht. Der Mond war ein perfektes Halbmond, halb von Wolken verdeckt. Das Licht von der nahegelegenen Stadt raubte dem Himmel die Sterne, aber als ich in die Dunkelheit starrte, erhaschte ich einen Blick auf eine Sternschnuppe. Als ich in Ehrfurcht weiterstarrte, um zu sehen, ob ich noch eine sehen konnte, bemerkte ich jemanden. Es war eine Person, die an dem Zaun entlang unserer Auffahrt lehnte. Ich erkannte schnell, dass es Emily war. Ich konnte in der Dunkelheit nicht viel ausmachen, aber ich konnte sehen, dass sie nervös aussah. Ich war gerade dabei, das Fenster zu öffnen und sie zu rufen, als ich hinter mir etwas hörte. Ich drehte mich um und stellte fest, dass das Geräusch vom Hund kam. Ich nahm an, dass er im Schlaf aufgemerkt hatte, vielleicht in einem Albtraum steckte, aber dann bemerkte ich etwas anderes. Seine Haut bewegte sich. Nein, vielmehr war etwas unter der Oberfläche seiner Haut in Bewegung. Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, was es sein könnte, bevor ich die langen, blutroten Finger aus seinem Bauch herausragen sah. Sie griffen an beiden Seiten der nun klaffenden Wunde und zogen seinen Bauch wie Vorhänge auseinander. Sobald die Öffnung groß genug war, streckte sich der unnatürlich lange Arm heraus und schlängelte sich über den Küchenboden, bis er das Bein des Esstisches ergriff. Es hielt es fest, während es begann, den Rest des Körpers herauszuziehen. Ich konnte nicht fassen, wie etwas so Großes in diese tierische Fassade gepasst haben konnte. Schließlich war es ganz draußen und stand aufrecht. Die Gestalt musste mindestens 3 Meter groß gewesen sein. Sie war gebeugt, wo sie an die Decke stieß. Es sah aus, als wäre es gehäutet worden. Sein magerer Körper bestand aus freiliegenden Sehnen und Muskeln. Die Augen des Wesens waren milchweiß und traten aus seinem vage, hundeartigen Kopf hervor. Es war grotesk. Mit einem Urinstreifen, der an meinem Bein hinunterlief, drehte ich mich um und rannte so schnell ich konnte nach oben. Ich stürmte ins Schlafzimmer meiner Eltern und stand vor ihrem Bett, schrie und jammerte von einem Monster. Beide wurden durch meinen Ausbruch des Entsetzens erschreckt geweckt. Mein Vater war zunächst ruhig. Er versuchte, mich zu setzen und mir zu erklären, dass es nur ein Albtraum gewesen sei, wie die Nacht zuvor. Ich stieß ihn weg und versuchte, zwischen den Schreien zu artikulieren, dass ein Monster unten sei und wir weggehen müssten. Mein Vater wurde schnell wütend. Seine Wut auf mich wurde nur durch seine Müdigkeit verstärkt. Er griff nach meiner zitternden Hand und begann zu schreien, dass ich mit 14 zu alt für das alles wäre. Für das alles. Aber ich war hysterisch und sein Versuch zu vernünfteln half nichts. Während ich weiterhin schrie, begannen er und meine Mutter, mich halb zu führen, halb zu schleifen, zurück in mein Zimmer. Tretend und schreiend fiel ich auf den Boden meines Zimmers. Ich zuckte zusammen bei dem Geräusch der zuschlagenden Tür und sprang auf. Mit Tränen, die mir über die roten Wangen liefen, hämmerte ich gegen die Tür. Ich hörte die Stimme meines Vaters auf der anderen Seite, wie er versuchte, mich zu beruhigen. Unser Geschrei erreichte seinen Höhepunkt und dann Stille. Wir beide hörten auf und lauschten dem Geräusch, das unseren hitzigen Streit beendet hatte. Das dumpfe, hämmernde Geräusch kam wieder, diesmal begleitet von einem schrillen Knarren. Ich erkannte, dass es das Geräusch von jemandem war, etwas, das die Treppe hinaufstieg. Ich trat zögerlich einen Schritt zurück, als das Geräusch immer näher kam. Mit schwacher Stimme hörte ich meinen Vater stottern. Was bist du? Ich wusste, was er gesehen hatte. Ich habe die letzten 11 Jahre damit verbracht, die Erinnerung an das, was danach kam, zu blockieren. Es gab Schreie und Flehen, das Geräusch von Fleisch, das riss, und Knochen, die zerbrachen. Ich saß regungslos auf dem Teppichboden meines Zimmers, als zähes Blut unter der Tür hindurch zu sickern begann. Die Geräusche des Gemetzels hörten auf, und ich hielt den Atem an, als wieder völlige Stille eintrat. Diese Stille wurde von dem Geräusch meiner sich langsam öffnenden Tür unterbrochen. Ich war vor Angst erstarrt. Ich konnte nichts tun, nicht bewegen, nicht schreien, nicht atmen. Das Ding öffnete meine Tür einen Spalt weit, bevor es stoppte. Das langsam hämmernde Geräusch kehrte zurück, als es sich vom Ort des Geschehens entfernte, bis ich nichts mehr hörte. Ich blieb für 1 oder 2 Minuten wie festgeklebt an Ort und Stelle, bevor die Trauer mich wie ein Bus traf. Ich begann zu weinen, bis meine Augen wund waren. Ich stand auf und nahm mein Handy vom Nachttisch. Ich wählte die 911 und versuchte verzweifelt zu erklären, was passiert war. Ich warf einen Blick aus dem Fenster und mein Kiefer fiel herab. Die Kreatur ging mitten auf der Straße entlang, bedeckt mit Blut in derselben Farbe wie ihre straffe Haut. Emily hielt ihre Hand und ging neben ihr. Sie starrte mit Zuneigung zu ihr auf. Die beiden wurden von den Straßenlaternen beleuchtet, und ich sah, dass das Wesen den Fellanzug in den Klauen seiner anderen Hand hielt, der einst Buster gewesen war. Ich beobachtete, wie sie die Straße hinuntergingen, über den Gehweg und in den Wald, der mein Viertel umgab. Das war das letzte Mal, dass ich meine Schwester sah. Innerhalb 1 Stunde kam die Polizei. Sie sperrten das Gebiet ab und nahmen mich mit. Die nächsten Jahre verbrachte ich in Pflegefamilien. Die offizielle Erklärung war, dass es sich um eine missglückte Entführung handelte. Nur ich, sowie die Beamten und der Gerichtsmediziner, die die Überreste meiner Eltern sahen, wussten, dass es etwas viel Unheimlicheres war. Das war vor 11 Jahren. Heute Abend beende ich das Schreiben und beginne eine Reise, die ich schon vor langem hätte antreten sollen. Emily ist immer noch da draußen, irgendwo, und ich werde sie finden. Es war 4 Uhr an einem Mittwoch im April. Ich war die einzige Person zu Hause, wie an den meisten Wochentagen. Und wie an den meisten Wochentagen schnallte ich gerade unseren Lhasa Apso, Bumble, an die Leine, um mit ihm spazieren zu gehen. Er war groß für seine Rasse, obwohl er immer noch ein kleiner Hund war, und ich musste eilig hinter ihm herlaufen, als er mich aufgeregt zur Haustür zog. Es war ein kühler, sonniger Nachmittag, und wir machten uns in zügigem Tempo auf, um nach Abenteuern zu suchen. Abenteuer bedeutete, einmal um den Block zu gehen und bei jedem Garten eine Pause zu machen, damit Bumble und die Nachbarhunde sich ordentlich beschnüffeln konnten. Es gibt nur so viel, was man von einem ruhigen mittelständischen Viertel erwarten kann. Wir hielten vor dem Haus der Paolas an, damit Bumble ihre Begrüßung an den Bulldoggen-Mix, Peanut, weitergeben konnte, als mir auffiel, dass ein Auto nur wenige Meter die Straße hinauf anhalten war. Ich warf einen Blick darauf, ohne großes Interesse. Es war ein SUV, sah aus, als wäre er relativ neu. Das Auto, das viele der Docker-Moms in meinem Viertel fuhren. Ich dachte, sie warteten vielleicht, dass ich die Straße überqueren würde, und winkte ihnen einladend zu, damit sie vorbeifahren konnten. Das Auto kroch langsam vorwärts, und ich wandte mich wieder den Hunden zu. Bumble kratzte mit seinen Pfoten auf dem Boden, und Peanut hatte sich auf die Hinterbeine gestellt, ihre Vorderpfoten über den oberen Rand des Zauns gelegt, damit ich mich vorbeugen und sie streicheln konnte. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns genug Zeit hatte zu realisieren, was gerade passierte, bevor eine Hand grob über meinen Mund gepresst wurde und ich nach hinten gezogen wurde. Instinktiv zog ich die Leine von Bumble fester und ich strampelte so sehr wie möglich, während mein Hund, der plötzlich das Gleichgewicht verlor, sich drehte und zu bellen begann. Der SUV, der immer noch lief, hatte hinter mir gestoppt.
»Holt sie rein!«, sagte eine Frau aus dem Vordersitz. »Sie lässt das verdammte Tier nicht los!«,
zischte ein Mann, der mich festhielt. Während ich mich wehrte, sprang mein normalerweise ruhiger und sanfter Bumble auf meinen Angreifer los, schnappte mit seinen Zähnen und knurrte mit all der Wut, die sein kleiner Körper aufbringen konnte. Peanut sprang am Zaun hoch, ihren Kopf weit zurückgeworfen, und bellte tief und bedrohlich.
»Dann tötet es und holt sie rein!«
Bumble jaulte so scharf, als er getreten wurde, dass jedes Haar an meinem Nacken sich aufstellte. Er sackte für einen Moment zu Boden, rappelte sich aber fast sofort wieder auf und bereitete sich vor, erneut mit einem schmerzvollen Knurren anzugreifen. So ängstlich ich auch war, ich konnte es nicht ertragen, meinen lieben Hund wieder verletzt zu sehen, also ließ ich seine Leine los, als ich weiter nach hinten gezogen wurde. Die Autotür schlug hinter mir zu. Ich wurde zu Boden geworfen und der SUV raste lautlos davon. Es war in Sekunden vorbei.
»Bleib unten«, sagte der Mann, der mich gepackt hatte. Seine Stimme war kalt vor Warnung. »Wenn du dich bewegst oder ein Geräusch machst, fahren wir zurück und überfahren deinen Welpen. Es wird alles deine Schuld sein. Verstanden?«
Ich schluckte das heisere Schluchzen, das mir fast den Hals zuschnürte, und zog mich mit meinem Gesicht in den Händen zusammen.
»Verletzt Bumble nicht«, flehte ich stumm. »Verletzt mich nicht.«
»Hat es jemand gesehen?«, fragte der Fahrer.
»Ich glaube nicht. Ich habe niemanden gesehen.«
»Gut.« Der Innenraum des Autos roch wie der, den wir gemietet hatten, als wir nach Westen gefahren waren, um Oma zu besuchen. Plastikartig und parfümiert. Der Teppich war kratzig gegen meine Wange, aber ich wagte es nicht, mich zu bewegen oder mich zu beschweren. Ich konnte kaum atmen. Ich wusste nicht, was ich denken sollte oder ob ich überhaupt denken konnte. Das Innere meines Kopfes war mit Angst strahlend weiß bemalt. Das Einzige, was durchbrach, waren die gleichen 6 Worte und das qualvolle Jaulen meines Hundes.
»Tu Bumble nichts. Tu mir nichts.«
Meine Augen brannten vor Tränen und plötzlich zitterte ich unkontrollierbar. Ein warmer Pfütze bildete sich unter mir, aber ich lag einfach darin. Wie oft war ich zu Hause und in der Schule vor der Gefahr von Fremden gewarnt worden. Sie hatten uns alles darüber erzählt, was wir tun sollten, wenn wir dachten, wir würden verfolgt oder jemand machte uns unbehaglich.
»Niemand sagt dir, was du danach tun sollst.«
»Wir müssen anhalten und die Kennzeichen wechseln«, hörte ich den Mann sagen.
»Nein«,
antwortete die Frau. Sie war offensichtlich nervös.
»Noch nicht. Wir sind immer noch zu nah dran.
Lass uns ein Stück auf der Autobahn fahren.« Sie redeten weiter. Zuerst stritten sie darüber, ob sie das Kennzeichen wechseln sollten, dann darüber, wann und wo sie jemanden treffen würden. Etwas von einer Übergabe und Geld und mich über die Grenze zu bekommen, bevor mein Gesicht in den Nachrichten war. Ich wusste nicht, was das alles bedeutete. Ich wurde von einer überwältigenden Welle der Angst und Verwirrung erdrückt. Ich wollte einfach nach Hause. Ich wollte nur meine Mama und meinen Papa und Bumble. Der durchdringende Schrei, der unkontrollierbar aus mir brach, füllte das Fahrzeug.
»Halt sie ruhig«, sagte die Frau.
Der Mann beugte sich tief in seinem Sitz, bis sein Gesicht meine gesamte Sicht einnahm.
»Du machst noch ein Geräusch und ich schneide dir die Zunge raus. Oh Scheiße, Gemma. Sie hat sich in die Hose gemacht.
Wir kümmern uns später darum. Halt sie einfach ruhig und still. Da kommt ein Stoppschild. Ich kann es nicht überfahren. Wir können es nicht riskieren.« Ich wurde grob mit der Spitze seines Schuhs angestoßen und er verzog angewidert das Gesicht. Der SUV kam zum Stillstand und das Paar saß in angespannter Stille. Gerade als wir wieder in Bewegung kamen, hörte ich ein bekanntes, aber entferntes Bellen hinter dem Auto. Es wurde von einem tieferen, dröhnenden Bellen begleitet,
Der Mann drehte sich in seinem Sitz. »Ihr Hund verfolgt uns. Der andere auch.« Er klang fast amüsiert. »Über sie drüber.«
»Sei kein verdammter Idiot«, sagte Gemma schroff.
»Tu Bumble nichts. Tu mir nichts.« Das Bellen von Bumble und Peanut verklang, als wir um die Ecke bogen, und ich zog meine Knie an die Brust, versuchte erneut, den Schrei, der in meine Lungen strömte, daran zu hindern, zu entkommen. Das allgemeine Brummen des Verkehrs sagte mir, dass wir auf eine Hauptstraße abgefahren waren. Wahrscheinlich die direkt vor meinem Viertel. Gemma wurde immer unruhiger und murmelte immer wieder, wie viel los war. Der Mann war ebenfalls nervös und eine Schweißlinie glänzte auf seiner Oberlippe. Er wischte immer wieder mit dem Ärmel seiner Jacke darüber, aber sie erschien fast sofort wieder. Irgendwann hatte er ein Taschenmesser herausgezogen und schob die Klinge mit einem nervösen Zucken seiner Finger hinein und heraus und hinein und heraus. Er erwischte mich, wie ich ihn anstarrte, und deutete mit der Klinge auf mich. »Ein Geräusch, eine Bewegung«, drohte er. Ein Schub Übelkeit stieg aus meinem Magen auf, und ich hätte fast vor Angst direkt auf seine Schuhe erbrochen.
»Warum fahren wir so langsam?«
Gemma trommelte nervös auf das Lenkrad.
»Wir müssen in 2 Stunden im Depot sein. Sie werden nicht warten, nicht mal für ein blondes Mädchen.«
»Doch, werden sie. Du weißt, wie viel ein Kind wie dieses ihnen bringt.« »Ein Kind wie dieses?« Ich wusste nicht, was er meinte, aber der Blick, den er mir zuwarf, ließ mich wissen, dass es alles andere als gut war. Ich biss mir auf die Innenseite der Wange und vergrub mein Gesicht wieder unter den Schutz meiner Arme. Der Verkehr verlangsamte sich um uns herum, bis wir nur noch kriechten. Gemma fluchte ständig leise vor sich hin. Der Mann spielte mit seinem Messer. Das metallische Rutschen, das es bei jedem Klick seines Aufziehens machte, ließ eisige Schauer über meinen Rücken laufen. Mein Gesicht war nass und klebrig von meiner laufenden Nase und meinen Tränen. Die Pfütze unter mir war kalt geworden. Ich bewegte mich immer noch nicht. Ich starrte einfach auf das Messer und beobachtete die Klinge. Rein und raus, rein und raus. Es gab einen lauten Schlag gegen die hintere Tür neben dem Mann und wir alle zuckten zusammen. Ein langes, lautes Kratzen, wie Nägel auf einer Tafel, folgte.
»Es ist dieser verdammte Hund«, knurrte der Mann.
Außen an seinem Fenster knurrte Pina zurück und kratzte weiter an der Tür. Metall verknickte und stöhnte vorne, und Gemma hupte laut.
»Was zum Teufel?«,
verlangte der Mann, während Peanut ihm durch sein Fenster heulte. »Ein Hund versucht, die vordere Stoßstange abzureißen. Überroll ihn! Wo zum Teufel soll ich hin? Wir stecken hier fest!« Während sie stritten, sprang das Auto leicht nach vorne. Gemma schrie auf und es gab Kratzgeräusche an der Windschutzscheibe, als ob etwas versuchte hereinzukommen. Ein tiefes, grollendes Knurren hallte durch das Glas. Das Paar schrie sich gegenseitig an, die Hunde, die das Auto angriffen, und mich, weil ich zusammenbrach.
»Die Leute schauen!«
schrie Gemma. Verzweiflung war in ihre Stimme gedrungen. Und irgendwie, über all dem, hörte ich das gleiche vertraute Bellen, das mich jeden Morgen aus meinem Schlafzimmer weckte. Dasselbe, das mich begrüßte, wenn ich von der Schule nach Hause kam. Dasselbe, das uns hierher verfolgt hatte, ohne nachzulassen. Inmitten des Chaos drückte ich mich nach oben, um über das Armaturenbrett zu sehen. Ein großer deutscher Schäferhund stand mit seinen Vorderpfoten auf der Windschutzscheibe. Sein Kopf war gesenkt, die Ohren angelegt und er starrte mit freigelegten Zähnen ins Auto. Ich sah einen Blitz seines auffälligen neongrünen und orangen Halsbandes. Tavi, der Hund des Nachbarn an der Ecke. Hinter ihm, sichtbar durch seine Beine, stand Bumble mitten auf der Straße vor dem SUV. Er hechelte schwer, zitterte sichtbar sogar aus der Ferne, aber er bellte immer noch, versuchte immer noch zu mir zu kommen. Peanut warf sich erneut gegen die Tür des Mannes. Der Hund an der vorderen Stoßstange machte offensichtlich Fortschritte, wie die Knirschen verrieten, die das Auto erschütterten, und Tavi ging hin und her auf der Motorhaube des Autos. Wenn der Verkehr nicht bereits völlig zum Stillstand gekommen wäre, war er es jetzt. Zögerlich streckte der Fahrer des Autos vor uns seinen Kopf aus dem Fenster. Er hatte sein Handy hochgehalten und filmte. Das Auto neben uns öffnete das Beifahrerfenster.
»Bist du in Ordnung?«,
hörte ich die kleine alte Dame im Inneren kaum rufen. Aber ich hörte sie trotzdem, und es wurde mir klar, dass sie mich auch hören konnte. Gemma und der Mann waren abgelenkt, während sie versuchten, die anderen Fahrer zu beruhigen. Es war nur ein Moment, ein Sekundenbruchteil, in dem sie versuchten, mehr Aufmerksamkeit zu vermeiden. Mit einem flüchtigen Blick auf das Messer des Mannes, das aus dem Sichtfeld des Fensters verstaut war, zog ich meine Beine unter mir zusammen und sprang auf die Tür.
»Hilfe!«
schrie ich, noch bevor ich die Tür überhaupt geöffnet hatte. »Hilfe! Ich kenne sie nicht! Hilfe!« Es gab ein Getümmel hinter mir, und ich hing halb aus dem Auto, hielt mich verzweifelt an der Seite fest, während der Mann an meinen Knöcheln zog. Er und Gemma schrien mich an, fluchten, drohten, aber die Leute begannen, aus ihren Autos zu steigen, und ich hörte nicht auf zu heulen. Ich erkannte Baxter, als er die Autotür von vorne umrundete, wo er an der Stoßstange gekaut hatte. Er war ein auffälliger Mischling, gestromt, mit den herabhängenden Lefzen eines Jagdhundes und riesig. Er wohnte eine Straße weiter von uns, und wir fanden ihn oft auf unseren Spaziergängen, wie er friedlich an der sonnigsten Stelle seines Gartens döste. Als er auf mich sprang, mir die Luft aus den Lungen schlug und sich von meinem Rücken abdrängte, war er alles andere als friedlich. Der Griff an meinen Knöcheln löste sich sofort und es gab Gebell, Knurren und Schreie, so ängstlich und verzweifelt von sowohl dem Mann als auch Gemma, dass ich erstarrte. Hände hoben sich unter meinen Achseln und zogen mich aus dem Auto. Ein Mann hielt mich fest, fragte nach meinem Namen, meiner Adresse, aber ich sank einfach aus seinem Griff auf den Boden, schrie und weinte. Umstehende Leute hatten sich um uns versammelt und versuchten, die Hunde, besonders Baxter, abzurufen. Erst als Bumble, immer noch zitternd vor Erschöpfung, in meinen Schoß kroch und anfing, mir die Wangen zu lecken, begannen sie sich zu entspannen. Die Angst vor ihnen wich schnell Bewunderung und Zuneigung, als sie sich neben mir niederließen, mit wedelnden Schwänzen und entspannten, heraushängenden Zungen. Gemma versuchte, aus dem Auto zu fliehen, aber einige Leute aus der Menge schoben sie wieder hinein und ihre Tür wurde geschlossen gehalten. Der Mann unternahm keinen Versuch, auszusteigen. Ich hörte nur seine tiefen, leidenden Stöhngeräusche vom Rücksitz. Er lebte noch, aber war offensichtlich in schlechtem Zustand. Ich konnte auf Bumbles Anhänger zeigen, auf dem unsere Heimadresse und Telefonnummer standen, und es wurden Anrufe getätigt. Der gleiche Mann, der mich aus dem Auto gezogen hatte, trug mich zu einer Bank am Straßenrand, wo Peanut, Tavi und Baxter an meinen seinen Füßen saßen. Bumble blieb auf meinen Beinen sitzen, während wir auf die Polizei und meine Eltern warteten. Ein Krankenwagen musste ebenfalls gerufen werden. Ich hörte jemanden sagen, dass es nicht so aussah, als ob der Mann noch viel von seinem Arm übrig haben würde. Selbst dann war ich darüber nicht verärgert. Ich wusste nicht, was Menschenhandel war oder dass manchmal böse Menschen kleine Mädchen entführten, um sie zu verkaufen und weit weg von zu Hause zu verschicken. Wegen Bumble und den anderen würde es noch lange dauern, bis ich den Begriff überhaupt lernte oder herausfand, was die Absichten des Paares gewesen waren. Meine Eltern erzählten mir das sicherlich nicht, jedenfalls nicht damals. Was sie mir erzählten war, dass Lhasa Apsos eine alte Rasse sind, eine Wachhundrasse. Sie wurden in tibetischen Tempeln als eine Art Alarmsystem eingesetzt. Wenn jemand einbrach, waren die Lhasas die erste Verteidigungslinie. Ihre Aufgabe war es zu bellen. Und dann war es die Aufgabe ihrer Begleiter, der tibetischen Mastiffs, den Ruf zu beantworten und sich um die Sache zu kümmern. So wie Bumble irgendwie die Hunde in der Nachbarschaft alarmiert hatte, die Zäune übersprangen und ihre Leinen durchtrennten, um ihm zu folgen. Bumble war weit entfernt von seinen Vorfahren und ihren heiligen Häusern. Er war ein Schoßhund, der es liebte, auf den Schultern von Menschen getragen zu werden, sich die Ohren kraulen zu lassen und Reste zu fressen, die ihm unter dem Tisch zugeschoben wurden. Er war ein kleiner, dicklicher Mob mit Beinen, der sich vor Donner versteckte und vor dem Staubsauger davonlief. Er war das Baby der Familie. Aber als ich in Gefahr war, war Bumble genau der Beschützer, den ich brauchte. Wegen ihm wurde meine Welt gerettet, als ich 11 war. Ich lebe in der Mitte von nirgendwo, den Great Plains auch bekannt als der Nordwesten von South Dakota. Es ist wahrscheinlich nicht der schlimmste Ort zum Leben, wenn man Mais mag, aber wie man sich vorstellen kann, passiert hier oben nicht viel. In meiner statischen kleinen Welt ändert sich nicht viel, aber wenn etwas Neues aus der Monotonie auftaucht, nehme ich es zur Kenntnis, wie im Fall des Posters, das ich vor etwa 3 Jahren gesehen habe. Es war ein Freitagabend Ende Oktober und ich fuhr gegen 22 Uhr von einer Party nach Hause. Ich hatte gerade den abgelegensten Teil meiner Fahrt erreicht, eine kurvenreiche Waldstraße, die an jedem beliebigen Tag mehr Rehe als Autos hat, als meine Scheinwerfer ein Flugblatt erhellten, das an den Stamm einer Ulme gepinnt war. Als ich vorbeifuhr, sah ich die Worte »Verlorenes Hund« zusammen mit einem Foto, vermutlich des betreffenden Tieres. Nun, der Ort des Flugblatts war schon seltsam genug, um mich innehalten zu lassen, aber aus meinem kurzen Blick war das Foto noch seltsamer. Vielleicht war ich von einem langen Tag müde oder der Drucker hatte dieses spezielle Flugblatt verhauen, aber das Bild sah überhaupt nicht wie ein Hund aus, sondern mehr wie eine zufällige Ansammlung von Formen. Wie gesagt, in meiner Stadt passiert nicht viel und das Flugblatt war wahrscheinlich das Interessanteste, was ich den ganzen Monat über gesehen hatte. Gleich nach der Ulme gab es eine Ausbuchtung. Also bremste ich, hielt an und stoppte mein Auto. Ich griff nach der Taschenlampe, die ich immer in meiner Mittelkonsole habe, und stieg aus, um einen Blick darauf zu werfen. Das Flugblatt war aus der Nähe noch seltsamer. Zum einen gab es keine Kontaktinformationen und die Belohnung schien zum anderen exorbitant zu sein. Das Foto selbst war auch bizarr. Erinnerst du dich an dieses KI-generierte Bild, das vor ein paar Jahren auf Twitter geteilt wurde mit der Bildunterschrift »Nenne eine Sache auf diesem Bild«? Genau das erinnerte mich an den sogenannten »Hund«, eine Ansammlung von Farben und Formen, die so aussahen, als sollten sie erkennbar sein, es aber nicht waren. Unter dem Foto stand eine kurze Beschreibung des Hundes. John, Schäferhundmix, weißes Fell. Brauner Kapuze, blaue Augen, $10.000, seltsamer Name für einen Hund. Ich schob es als Kunstwerk ab, was dazu beitrug, etwas von der Unruhe, die sich in mir aufgebaut hatte, zu vertreiben, als ich auf das Foto starrte. Ein Teil von mir wollte das Flugblatt mitnehmen, aber ich wollte nicht eigennützig mit dem Werk des Künstlers sein, also begnügte ich mich mit einem Foto. Gerade als ich mein Handy wieder in die Tasche steckte, ließ das Geräusch von knackenden Zweigen mich zusammenzucken. Vielleicht wollen die Rehe auch einen Blick auf die Kunst werfen, dachte ich, und leuchtete mit meiner Taschenlampe in die Bäume. Ich wartete einen Moment, scannte den Wald mit angehaltener Atmung, aber obwohl es sich angehört hatte, als ob ein Tier direkt hinter mir war, sah ich nichts. Danach kehrte ich zu meinem Auto zurück und fuhr nach Hause. Am nächsten Tag rief ich meinen Kumpel Eric an, in der Hoffnung, ihn für ein Getränk in unserer Lieblingsbrauerei zu erwischen. Mitten im Gespräch erinnerte ich mich an das Foto, das ich von dem verlorenen Hund Flugblatt gemacht hatte, und öffnete meine Fotogalerie, um es ihm zu schicken. Zu meiner Enttäuschung war das Foto, das ich gemacht hatte, komplett schwarz. Entweder hatte ich meinen Daumen über das Objektiv gehalten, oder das Foto war irgendwie beschädigt. Es war ein wenig seltsam, aber ich war nie besonders technisch versiert. Also schob ich es als Fehler ab und sagte Eric, wo er nachsehen konnte, falls er jemals aus dieser Richtung zurück in die Stadt fuhr. Wie sich herausstellte, musste ich nicht bis zu meiner nächsten Fahrt außerhalb der Stadt warten, um das Flugblatt wiederzusehen. Am nächsten Abend liefen Eric und ich gerade zurück zu unseren Autos von der Brauerei. Auf der anderen Straßenseite, an einem Telefonmast genagelt, bemerkte ich ein bekanntes Flugblatt und zog ihn schnell herüber, um ihm das Kunstwerk zu zeigen. Ich war ganz Ohr und freute mich, dass jemand unsere Stadt als Leinwand für sein Projekt benutzte. Und noch mehr, dass ich einer der Ersten war, die es bemerkt hatten. Dieses Flugblatt war genauso informationsleer wie das erste und zeigte wieder das gleiche abstrakte Durcheinander von Formen als Hund. Eric war immer kultivierter als ich mehr daran interessiert, Kunstgeschichte und so etwas zu lernen, also war ich gespannt auf seine Meinung zu dem Stück. Als ich mich jedoch umdrehte, um seine Reaktion zu sehen, wirkte er eher beunruhigt als amüsiert. »Was ist los?« fragte ich ihn. Statt zu antworten, schüttelte er einfach den Kopf. »Nein, Mann, du wirst denken, ich bin verrückt.« Ich versuchte, ihn noch etwas mehr zu drängen, aber als klar wurde, dass er nicht die Quelle seiner Besorgnis preisgeben würde, ließ ich es sein. Bevor ich mich wieder auf den Weg zu meinem Auto machte, holte ich mein Handy heraus und machte ein Foto von meinen Schuhen, das ohne Probleme in meiner Fotogalerie erschien. Dann richtete ich mein Handy auf das Plakat, zielte, drückte den Auslöser und nichts. Wieder war das Foto völlig schwarz. Als ich in dieser Nacht nach Hause kam, begab ich mich auf eine Recherche zu Anti-Überwachungsmustern, also Designs, die speziell entwickelt wurden, um Kameras und Gesichtserkennungstechnologie zu verwirren. Offenbar ist Anti-Überwachungsmode in einigen Teilen der Welt bereits ein großes Thema. Also ist es wahrscheinlich, dass der verlorene Hund-Künstler eines dieser Muster in seinem Werk verwendet hat, was erklärt, warum ich kein gutes Foto des Plakats machen konnte. Es erklärte jedoch nicht Erics Reaktion. Ich schlief ein und fragte mich, ob mein Freund etwas sah, das ich nicht sah. In den nächsten Tagen tauchten immer mehr verlorene Hundschilder in der Stadt auf, nie in stark frequentierten Bereichen oder offensichtlichen Orten. Ich fand eines hinter den Tribünen auf dem Gemeinschaftsfußballfeld und ein weiteres hinter einem anderen Plakat an einem öffentlichen schwarzen Brett. Wer auch immer dieser Künstler war, sie waren kein Banksy. Sie schienen eher darauf bedacht zu sein, eine Ostereiersuche zu veranstalten, als eine mutige öffentliche Aussage zu machen. Am folgenden Samstag, während einer Wanderung, war ich überrascht, ein gefundener Hund-Plakat an einem Picknicktisch in einer ruhigen Lichtung abseits des Hauptweges zu finden. Ich war erfreut, es zu sehen. Ich begann zu denken, dass das Kunstprojekt dazu gedacht war, die Einwohner unserer Stadt dazu zu ermutigen, ihre Umgebung besser zu schätzen, und dass meine Aufmerksamkeit für Details sich auszuzahlen begann. Noch erfreulicher war die Tatsache, dass dieses Plakat eine Telefonnummer zum Anrufen hatte. Das Plakat hatte kein Bild, nur die Worte »Gefundener Hund, John«, zusammen mit der Nummer. Neugierig rief ich die Nummer an. Nach 3 Klingeln nahm jemand ab. Zuerst sagte ich nichts, wondering, ob ich gleich mit dem Künstler selbst sprechen würde oder einfach eine vorab aufgezeichnete Nachricht hören würde. Nach einem Moment hörte ich eine sehr seltsame Stimme. »Suchst du einen Hund?«, sagte sie. Es war eine Art starker Filter auf der Stimme. Sie war statisch und guttural und schien deutlich tiefer verstimmt worden zu sein. Auf seltsame Weise erinnerte sie mich an das Knurren eines großen Hundes. »Ja, ich suche John.« »Was ist das Wort?«, fragte die Stimme. »Das Wort?«, dachte ich, während ich das Papier vor mir betrachtete und versuchte, die genaue Formulierung des »verlorenen Hund«-Plakats zu erinnern. Vermutlich gab es irgendeine Art Schlüsselphrase, die ich übersehen hatte. »Shepard?«, riet ich, und die Person am anderen Ende legte auf. Ich versuchte zurückzurufen, aber sie antworteten nicht noch einmal. Ich steckte mein Handy enttäuscht weg und setzte mich auf den Picknicktisch. Die Sonne begann unterzugehen und eine kühle Brise begann aus dem Norden zu wehen und pfiff, während sie sich durch die Bäume schlängelte. Ich senkte meinen Blick vom pinken und orangefarbenen Himmel und starrte in den Waldrand am anderen Ende der Lichtung. Ein Tier lugte durch das Gestrüpp. Es war schwer zu sagen, was es genau war, aus dieser Entfernung, aber es sah aus wie ein Kojote, von denen es in meinem Staat nicht gerade einen Mangel gibt. Es stand unheimlich still. Ich hob leicht die Hand und winkte dem Wesen als Scherz zu. Und dann stand das Ding auf 2 Beinen. Es war überhaupt kein Tier, wie mir klar wurde, sondern eine Person, von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet und mit einer Hundemaske über dem Gesicht. Die Person drehte sich von mir weg und ging tiefer in den Wald. Es muss nicht gesagt werden, dass es nicht gerade beruhigend war, das zu sehen. Ich ging schnell weg, joggte halb zurück zu meinem Auto und blickte alle paar Minuten über meine Schulter. Wenn ich vor einer Woche eine Person in einer Hundemaske durch den Wald hätte gehen sehen, hätte ich gelacht. Ich hätte angenommen, dass sie ein Lapa war, so selten solche in ländlichem South Dakota auch sein mögen. Nach meinem seltsamen Anruf jedoch fühlte sich der Anblick mehr unheimlich als lustig an. War das die Person, mit der ich gerade telefoniert hatte? Wenn ja, hatte sie ernsthaft nur dort gestanden und darauf gewartet, dass jemand ihr »gefundener Hund«-Plakat sieht? Am nächsten Tag, als ich meine üblichen Wochenendorte besuchte, bemerkte ich, dass die verlorene Hund-Schilder abgerissen worden waren. Ich vermutete, dass das Kunstprojekt zu Ende gegangen war, obwohl es wie eine bemerkenswert kurze Laufzeit wirkte. Ich war enttäuscht, dass nichts weiter daraus geworden war und dass ich nie Antworten darüber bekommen würde, wer hinter den Plakaten steckte, aber ich hätte wahrscheinlich mit meinem Leben weitergemacht und alles vergessen, wenn es nicht der Besucher gewesen wäre, den ich in jener Nacht bekam. Es war gegen Mitternacht. Ich saß an meinem Computer, spielte Videospiele und versuchte nicht an die Arbeit am nächsten Morgen zu denken, als ich eine Nachricht von Eric bekam. Seltsamerweise fragte er, ob er vorbeikommen könne, und es war so eine untypische Anfrage, dass ich dachte, etwas sei nicht in Ordnung. Ich sagte ja, und er erschien 20 Minuten später an meiner Tür. Er sah aus wie ein Wrack, sein Haar war zerzaust, seine Augen waren rot und seine ganze Haltung war nervös und zappelig. Als er in mein Haus trat, hielt er sein Handy in einer Hand und ein zusammengerolltes Stück Papier in der anderen. »Du wirst mir nicht glauben, Mann. Du wirst denken, ich werde verrückt«, sagte er, nachdem er sowohl mein Angebot auf ein Glas Wasser als auch auf einen Platz auf meiner Couch abgelehnt hatte. Ich versicherte ihm, dass er mir vertrauen könne und dass ich seine Worte ernst nehmen würde. Nach einem Moment entrollte er das Stück Papier in seiner Hand und zeigte mir eines der verlorenen Hundplakate. »Das bin ich«, sagte er. Ich war überrascht. »Was? Du hast die Schilder gemacht?« »Nein«, er tippte auf das Bild in der Mitte des Plakats. »Das ist ein Foto von mir.« Ich sah hin und her zwischen seinem Gesicht und dem Plakat. Ich schielte, entfokussierte meine Augen, sah das Foto aus verschiedenen Winkeln an. Egal, was ich tat, der Hund, um den es ging, sah nicht im geringsten wie ein Mensch aus, geschweige denn wie das vertraute Gesicht meines Freundes. Ich gab wohl ein sehr unangenehmes Lachen von mir. »Okay, Mann, du hast mich erwischt. Sehr witzig.« Statt mit mir zu lachen und die Rolle zu brechen, öffnete Eric sein Handy und ging auf Instagram. Einmal in der App navigierte er zu seinem Profil und klickte auf seinen neuesten Beitrag, der ein Selfie aus dem letzten Jahr war. Er hielt sein Handy neben das Plakat. »Es ist schwer zu sagen, aber ich schwöre bei Gott, das bin ich. Es ist mein letztes Foto mit einem Filter, der es in Formen zerlegt. Siehst du den weißen Teil, der Kreis und das Rechteck darunter? Das ist mein Gesicht und mein Hals. Und diese Punkte, die kleinen blauen hier und hier, das sind Augen. Und das braune oben ist Haar. Ich schwöre, ich dachte, ich verliere den Verstand, aber alles passt zusammen.« Ich nahm das Plakat und das Handy aus seinen Händen und versuchte, die Formen auszurichten. Es könnte die Macht der Suggestion gewesen sein, aber je länger ich zwischen ihnen hin und her sah, desto mehr begann ich, eine Übereinstimmung zu sehen. »Außerdem«, fuhr er fort, »seit du mir dieses Plakat gezeigt hast, höre ich lauter komische Dinge. Nachts draußen vor meinem Haus höre ich Geräusche wie, keine Ahnung, ein Tier oder so. Ich dachte, eine Familie Waschbären ist eingezogen, aber es klingt einfach nicht wie Waschbären. Hast du nach Spuren geschaut? Ja, aber du weißt ja, dass wir direkt einen Rasen bis zur Veranda haben. Ich sehe Eindrücke, aber es ist nicht so, als ob ich Spuren erkennen könnte.« Eric schüttelte den Kopf. »Letzte Nacht hätte ich schwören können, dass ich Leute reden gehört habe, aber ich könnte dir nichts sagen, was sie gesagt haben. Vielleicht machen mich diese Schilder paranoid.« Ich dachte an die Person, die ich bei meiner Wanderung gesehen hatte. Ob es wirklich ein verändertes Foto von Eric auf den Schildern war oder nicht, eines war klar. Es ging definitiv etwas Seltsames in unserer Stadt vor. Ich begann schnell, es zu bereuen, nach mehr Aufregung gewünscht zu haben. »Weißt du was?«, sagte ich. »Ich habe ein paar extra Trailcams. Wie wäre es, wenn ich morgen früh auf dem Weg zur Arbeit bei dir vorbeikomme und ein paar aufstelle? Ich möchte dem auch auf den Grund gehen.« Eric nahm mein Angebot an und verließ mein Haus etwas ruhiger, als er es betreten hatte. Nur zum Spaß versuchte ich, bevor ich ins Bett ging, noch einmal die Nummer auf dem gefundener Hund-Plakat anzurufen. Diesmal erhielt ich eine Abhörnachricht, die mir sagte, dass die Nummer entweder getrennt worden war oder nicht mehr im Dienst war. Am nächsten Morgen ging ich wie geplant zu Erics Haus. Ich klingelte und wartete. Als er nicht antwortete, versuchte ich es mit Klopfen. Immer noch keine Antwort. Ich wartete insgesamt 10 Minuten vor seiner Haustür, klopfte und schickte ihm ein paar Textnachrichten. Ich geriet nicht sofort in Panik, da mein Freund dafür bekannt war, lange zu schlafen und bei Veranstaltungen zu spät zu kommen. Ich hinterließ ihm eine Voicemail, in der ich ihm sagte, dass ich zur Arbeit musste, aber ihn am Abend besuchen würde. Erst als ich nach der Arbeit sah, dass meine Nachrichten ungelesen blieben, begann ich mir Sorgen zu machen. Ich rief seine Nachbarin an und fragte sie, ob sie ihn gesehen habe, und als sie verneinte, bat ich sie, eine Wohlstandsprüfung zu machen. Zum Glück hatte sie einen Ersatzschlüssel, also begleitete ich sie zu Erics Haus. Wir fanden Eric nicht drinnen und auch keine Anzeichen eines Kampfes, aber wir fanden alles andere, seine Schlüssel, Brieftasche, Handy, sogar seine Schuhe. Diese Entdeckung ließ mich realisieren, dass ich die Behörden einbeziehen musste. Obwohl ich in all den Jahren, die ich hier lebte, noch nie mit der Polizei gesprochen hatte, fuhr ich zur Wache und meldete meinen Freund als vermisst. Es sind jetzt 3 Jahre vergangen, seit Eric verschwunden ist. In all dieser Zeit habe ich nichts von ihm gehört und auch die Polizei konnte keinen Durchbruch erzielen. Ich weiß nicht, ob ich froh oder traurig sein soll. Einerseits bin ich dankbar für die Unklarheit. Wer weiß, vielleicht ist Eric mit einer wunderschönen Frau nach den Bahamas durchgebrannt und lebt glücklich am Strand, während wir hier sprechen. Andererseits deuten die Ereignisse, die zu seinem Verschwinden führten, auf etwas Finsteres hin. Eric ist ein guter Freund von mir und ein guter Mensch dazu. Und ich bete, dass er, wo immer er jetzt ist, in Ordnung ist. Die Jahre sind wie im Flug vergangen. Diese Stadt war immer schon erdrückend langweilig. Jetzt noch mehr, da der einzige Typ, der mich im Billard besiegen konnte, vom Erdboden verschluckt wurde. In meiner statischen kleinen Welt ändert sich nicht viel. Aber wenn etwas Neues aus der Monotonie auftaucht, achte ich darauf, wie bei dem Schild, das ich letzte Nacht gesehen habe. Es war früh am Morgen und ich fuhr den alten Waldweg zurück in die Stadt nach einer Party bei einem Freund. Dasselbe Leere, derselbe Straßenabschnitt. Es könnte der exakt gleiche Ulmenbaum gewesen sein. Jedenfalls, als ich in Stille fuhr, fiel mir ein verlorener Hundschild ins Auge. Es war an einen Baum am Straßenrand geheftet und lautete: John, Schäferhundmix. Weißes Fell, braune Kapuze, braune Augen. $10.000. Unter dem Text war ein Foto. Obwohl es abstrakt und blockartig war, konnte ich nicht anders, als eine auffallende Ähnlichkeit mit dem letzten Foto zu bemerken, das ich online gepostet hatte. Jeder hat ein Haustier, von dem er endlos erzählen kann. Das eine, das dein Leben verändert hat. Für mich war es Azrael. Aber lass mich von vorne anfangen, Niede. Ich war 20 Jahre alt und zog in meine eigene Wohnung. Sie lag in einem ruhigen Teil einer aufstrebenden Stadt, Tahita Gardens. Es war so eine saubere kleine Stadt, die alles hatte, was man brauchte, wenn man die Autobahn verließ. Die ersten paar Wochen waren ziemlich großartig, aber jedes Mal, wenn ich nach Hause kam in eine dunkle Wohnung, fehlte etwas. Es beunruhigte mich. Ich mochte es nie, allein zu sein. Und ehrlich gesagt, ich rannte immer noch die Treppen hoch, weil ich Angst vor der Dunkelheit hatte. Meine Mutter hatte mir 5 Nachtlichter als Scherz zu meinem Einzugsgeschenk gemacht. Der Scherz war jedoch auf ihre Kosten. Sie waren überall in der Wohnung verteilt, um jede dunkle Ecke zu erleuchten. Eines Abends war meine beste Freundin bei mir, um die neue Wohnung zu begutachten, und ich vertraute ihr an, wie einsam es war, in eine leere Wohnung nach Hause zu kommen. »Hol dir ein Haustier«, schlug meine Freundin vor, während sie ihre frisch lackierten Zehennägel betrachtete. »Aber die Kaution für das Haustier«, argumentierte ich. Ich hatte genug gespart für einen Duftfall nach der ersten Monatsmiete und der Kaution, aber nicht genug, um großzügig einen Batzen für eine Haustierkaution auszugeben. Sie zuckte mit den Schultern und wackelte ungeduldig mit den Zehen, während sie darauf wartete, dass der Nagellack trocknete. »Aber du wärst nicht mehr Alone«, sang sie. Ihr Vorschlag pflanzte einen Samen in meinem Kopf, und ehe ich mich versah, war ich dabei, online die lokalen Tierheime zu durchstöbern. Ich klickte jedes Mal auf das X in der Ecke, wenn ich mich dabei erwischte, wie ich mir niedliche Kätzchen und Welpen ansah. Aber da war ich wieder, ein paar Tage später, beim Stöbern. Meine Neugier hatte schließlich die Oberhand gewonnen. Meine Wohnung war wirklich einsam. Ich konnte meine beste Freundin nur so oft in der Woche überreden, bei mir zu übernachten, um der Unheimlichkeit des Alleinlebens entgegenzuwirken. Also ging ich an meinem freien Tag ins Tierheim. Ich hatte noch nicht einmal mit dem Vermieter über ein Haustier gesprochen. Eine junge Frau begrüßte mich freundlich und fragte, welche Tiere ich sehen möchte. Ich hatte noch nicht so weit gedacht und gestikulierte mit meinen Händen, als wollte ich das ganze Gebäude zeigen. »Folgen Sie mir«, sagte sie mit einem Lächeln und führte mich nach links zu einem Lärm aus Gebell. Ich wusste sofort, dass ein Hund nichts für mich war, trotz des ganzen besten Freund des Menschentitels. Sie waren viel zu laut und ich hatte das Gefühl, dass meine kleine Wohnung nicht groß genug dafür wäre. Also bat ich darum, die Katzen zu sehen. Wir wurden von hektischem Miauen begrüßt, als wir den Raum betraten, der mit Käfigen verkleidet war. Jeder Käfig hatte eine laminierte Karte mit einem Namen und Beschreibungen ihrer Persönlichkeiten. Maisie, Luna, Misha, Mittens, Empress. Ich grinste bei diesem. Aber ein hoher Miaulaut hob sich von all den anderen ab. In der linken Ecke drückte sich eine schlanke, getigerte Katze an die Gitterstäbe. Sie miaute mehr, als ich mich näherte. Ihr Name war Lyra, aber keine Beschreibung. Nur ihr Alter, 10 Monate. Ich steckte meine Finger durch die Gitterstäbe. Sie schnurrte und leckte meine Finger. »Kann ich Lyra treffen?«, fragte ich zögerlich. Die Frau nickte und trat vor, um Lyra herauszulassen. Ich konnte sie besser ansehen. Sie war so eine hübsche, getigerte Katze. Ich konnte nicht sagen, ob sie grau oder braun war, aber sie hatte kleine schwarze Tigerstreifen. Ein dicker Streifen schwarzen Fells zog sich bis zum Ende ihres Schwanzes. Sie hob ihren Kopf, miaute laut und schnurrte. Ihre Augen waren hellgrün, umrandet von weißem Fell, das wie Eyeliner wirkte, und ihr Kinn war weiß. Sie setzte sich auf meinen Schoß, das Miauen hörte nie auf. An diesem Tag nahm ich sie mit nach Hause. Ich bekam alle ihre Papiere und bezahlte. Ich schätze, ich hatte jetzt eine Katze. Ich zuckte zusammen, als die Kaution für das Haustier von meinem Konto abgebucht wurde, aber sie war es wert. Ihr Name passte allerdings nicht wirklich zu ihr. Ich nannte sie schließlich Azrael, nachdem eines Abends eine alte Wiederholung der Schlümpfe im Fernsehen lief. Von da an waren Azrael und ich unzertrennlich. Nach ein paar Monaten kam sie aus ihrer Schale heraus. Sie war die anhänglichste, gesprächigste Katze, die ich je getroffen hatte. Sie war genau das, was ich brauchte, um meine einsame Wohnung und das Loch in meinem Leben zu füllen. Sie begrüßte mich jedes Mal an der Tür, als hätte sie nur auf meine Rückkehr gewartet. Jeden Abend rollte sie sich auf meinem Kissen oder in der Armbeuge meiner Schulter zusammen. Bald stellte ich fest, dass sie gerne apportierte, aber nur flauschige Scrunchies. Sie trug meine alltäglichen Scrunchies in ihrem Mund, bis ich ihr ein Set mit Regenbogenfarben kaufte. In jedem Raum der Wohnung lag eines auf dem Boden. Sie entwickelte die Gewohnheit zu zirpen, wenn sie geweckt wurde, wenn sie ein Scrunchie im Mund hatte oder um anzukündigen, dass sie in einen Raum schlich. Sie hatte ein so süßes kleines Zirpen, einfach ein sanftes Brrr. Azrael sorgte dafür, dass ich nie einsam war. Sie war die Art von Katze, die aus einem Menschen einen Katzenliebhaber machte. Sie beschützte mich und ich beschützte sie. Natürlich hatte sie ein paar seltsame Angewohnheiten. Nichts Ungewöhnliches für eine Katze. Manchmal wachte ich mitten in der Nacht auf und fand sie am Bettrand sitzen, dabei das Schranktürchen anknurrend. In den frühen Morgenstunden hörte ich sie auf etwas zischen, das ich nicht benennen konnte. Sie starrte in dunkle Ecken und das Fell an ihrem Rücken sträubte sich. Es waren einfach eigenartige Dinge, die sie tat, die ich auf ihr Katzenverhalten zurückführte. Als Azrael etwa 5 Jahre alt war, begann sie, noch seltsamere Verhaltensweisen zu entwickeln. Sie begann an anderen Orten als dem Katzenklo zu urinieren. Sie konnte ihr Futter nicht bei sich behalten und bewegte sich kaum noch so viel wie früher. In der Nacht weckte sie mich mit lautem Jaulen. Das war nicht meine tapfere kleine Katze. Irgendetwas musste nicht stimmen. Also nahm ich sie mit zum Tierarzt. An diesem Tag brach meine ganze Welt zusammen. Azrael war sterbenskrank. Es fühlte sich an, als würde mir jemand die Luft aus den Lungen nehmen. Der Tierarzt sagte, dass sie sich im Endstadium einer Niereninsuffizienz befand. Und es kam so plötzlich, dass es nichts gab, was ich tun konnte. Innerhalb von 2 Wochen war sie so schwach, dass ich es nicht mehr ertragen konnte, sie leiden zu sehen. Ich saß im stickigen Raum des Tierarztes, weinte und hielt sie in ihren letzten Momenten. Ich sollte sie doch noch viel länger haben. Das gleiche leere Gefühl kehrte in meiner Brust zurück. Aber diesmal war das Loch bodenlos und die Kanten scharf. Nicht mehr wurde ich von Chirps begrüßt, wenn ich nach Hause kam. Die Wohnung fühlte sich so leer an wie nie zuvor. Fast schon unheilvoll. In jener ersten Nacht konnte ich nicht schlafen. Wie auch. Azrael lag nicht neben mir, meine treue Schlafpartnerin. Ich lag da und weinte mich in den Schlaf, als ich hörte, wie die Schranktür ganz leise knarrte. Ich setzte mich im Bett auf, rieb mir die Augen. Meine beste Freundin schnarchte leise. Sie hatte über Nacht bei mir geschlafen, um mich zu unterstützen. Die Schranktür war eigentlich geschlossen gewesen, aber im schrägen Mondlicht, das durch die Jalousien schien, konnte ich sehen, dass sie etwa 6 Zoll offen stand. Ich stand auf und schloss sie wieder. Wahrscheinlich nur ein Zugluft. Die Tage wurden zu Wochen. Ich hatte dunkle Ringe unter den Augen. Ich hatte kaum noch Appetit. Meine beste Freundin schlug sanft vor, dass wir vielleicht nach Kätzchen sehen sollten, aber der bloße Gedanke brachte mir die Tränen in die Augen. Wie konnte ich sie ersetzen, wenn ich nicht einmal akzeptiert hatte, dass sie weg war? Seit jener ersten Nacht passierten seltsame Dinge in der Wohnung. Gegenstände verschwanden oder landeten an Stellen, an die ich mich nicht erinnerte. Die Schranktür öffnete sich mitten in der Nacht und Lichter flackerten. Es war, als ob die Leere in meinem Herzen sich in der Wohnung manifestierte. Ich ignorierte es größtenteils, aber die Dinge begannen allmählich schlimmer zu werden. Es waren 4 Monate vergangen, seit Azrael gestorben war. Ich schlief immer noch nicht viel. Nur kurze, unruhige Phasen, in denen ich es schaffte, die Augen zu schließen. Meine Augen schossen auf, als ich Geräusche aus der Richtung des Schranks hörte. Die Schranktür stand einen Spalt weit offen. Ich hielt den Atem an und lauschte. Etwas war im Raum bei uns. Ich stieß meine beste Freundin mit dem Fuß leicht an. Ihr Atem stockte kurz, aber dann fand er wieder seinen Rhythmus. Das leise Geräusch erregte die Aufmerksamkeit von dem, was am Fußende des Bettes stand. Ich hörte es, wie es seine Position veränderte. Ich konnte heißen Atem in meinem Gesicht spüren. Etwas Feuchtes tropfte auf meine Wange, während ich regungslos dalag, starr vor Angst. Es war nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt und versuchte herauszufinden, ob ich wach war. Ich lag so da, stundenlang, bis ich das Zwitschern der Vögel draußen am Fenster hörte. Was auch immer es war zurück in den Schrank gekrochen, als die ersten Sonnenstrahlen auftauchten, und ich ließ einen zitternden Seufzer der Erleichterung entweichen. Irgendwann später wachte meine beste Freundin auf und ich versuchte ihr zu erzählen, was passiert war. Aber sie wischte es als Schlafparalyse ab, meinte, mein Schlafrhythmus sei so durcheinander, dass ich halluzinierte. Sie sagte, sie würde mir Melatonin besorgen, in der Hoffnung, dass es mir helfen würde, heute Nacht richtig zu schlafen. Mit der Sonne und dem Licht auf meiner Seite schaute ich den Schrank an. Aber es war nur ein flacher Raum, um unsere Kleidung zu verstauen, nicht mehr als 2 Fuß tief. Es konnte nichts darin wohnen, da es voller Schuhkartons und Reisetaschen war, die wir für Urlaubsreisen benutzten. Das machte mich etwas beruhigter. Vielleicht hatte meine Freundin ja recht. Sie brachte mir das Melatonin, genau wie sie versprochen hatte. Ich schluckte eine Tablette mit einem Schluck Wasser, als wir uns wieder ins Bett legten für eine weitere Pyjama-Party. Meine Augenlider fühlten sich schwer an, noch bevor mein Kopf überhaupt das Kissen berührte. Mein Kopf prallte gegen etwas Hartes. Verdammt, das tat weh. Helle Farben tanzten gegen die Dunkelheit, an die sich meine Augen noch nicht gewöhnt hatten. Ich glaube, ich lag auf dem Boden. Wie bin ich hier? Etwas packte mich an den Knöcheln und ich griff instinktiv nach etwas, aber meine Fingernägel blieben nur am Holzboden hängen. Ich begann zu schreien und versuchte auf meine Füße zu schauen, aber ich erhaschte nur einen Blick auf lange, schwarze, skelettartige Finger, die sich um einen meiner Knöchel schlangen. Sie gehörten zu einem dünnen, zu langen Arm, der aussah, als wäre er mit dem schwarzen Maul verbunden, das der Schrankeingang war. Licht flutete den Raum, als meine beste Freundin die Nachttischlampe anmachte und mich halb in den Schrank gezogen fand, während ich schrecklich schrie. Der feste Griff an meinem Knöchel verschwand. Sie beobachtete, wie die Hand schnell in die Dunkelheit zurückglitt. Ich schrie immer noch. Meine Freundin versuchte, mich zu beruhigen, sichtlich selbst erschüttert. Sie versuchte, eine logische Erklärung dafür zu finden, aber ich war nicht bereit, das zu akzeptieren. Ich bestand darauf, dass wir sofort die Wohnung verlassen mussten. Ich zitterte so sehr, aber ich schnappte mir einen Kissenbezug und begann, Kleidung hineinzufüllen. Ich würde verdammt nochmal nicht eine Reisetasche aus dem Schrank holen. Wir gingen in der Nacht in ein Hotel und blieben dort für 3 Nächte. Jede Nacht lag ich wach, in ihren Armen gekrümmt, und beobachtete die Ecken des Hotelzimmers. Eine Gestalt trat aus dem Schatten hervor und stand einfach da, 3 Nächte lang. Sie war groß und dünn, schwarz wie die Nacht. Sie hatte keine markanten Gesichtszüge, aber schwarze, verfallene Haut war straff über einen knöchernen humanoiden Schädel gespannt. Sie hatte keine Augen, nur eingefallene Augenhöhlen, die mit flacher Haut bedeckt waren. Sie hatte einen Mund voller scharfer, gezackter Zähne, glänzend von Speichel, der auf den Boden tropfte. Meine Freundin versuchte, mich zu überzeugen, zurückzugehen, und am 3. Tag sagte sie, dass wir kein zusätzliches Geld für ein Hotel hätten. Wir mussten zurückgehen und herausfinden, was dieses Ding war. Ich war zögerlich, weil sie recht hatte. Wir hatten kein Geld mehr, aber das Ding schien nicht so aktiv zu sein wie zu Hause. Aber was auch immer es war, es wurde mutiger. Und es würde nicht aufhören, bis es hatte, was es wollte. Wir kehrten mitten am Tag nach Hause zurück. Ich zitterte, als es Zeit war, ins Bett zu gehen. Wir versteckten uns unter den Decken, im Wissen, dass es darauf wartete, dass die Sonne unterging, damit es herauskommen konnte. Die Schranktür ächzte in ihren Angeln, als das Wesen begann, herauszukommen. Wir konnten sein Sabbern hören, das auf den Boden spritzte, seine Schritte, wie es zum Bett stapfte. Tränen liefen mir über das Gesicht, als ich mich fest an meine beste Freundin klammerte, unter der Decke. Und dann hörte ich es. Ein tiefes, gutturales Knurren. So leise, dass ich dachte, ich bilde mir das ein. Es wurde lauter und ich stieß einen scharfen Laut der Erkennung aus. Ich kannte dieses schützende Knurren. Aber wie? Wie konnte das sein? Das Knurren klang, als wäre es im Raum und wir fühlten etwas, das auf das Bett sprang. Eine kleine, kompakte Gestalt. 4 kleine Druckpunkte, als das Knurren in ein bedrohliches Fauchen überging. Ich lugte unter der Decke hervor und am Rand des Bettes stand Azrael, durchscheinend und leicht schimmernd. Ihr Rücken war gebogen, das Fell sträubte sich, als sie das Wesen anknurrte, das halb aus dem Schrank herausstand. Es schnappte mit den Zähnen und machte ein groteskes Schmatzen, bevor es wieder in den Schrank verschwand. Die Tür schloss sich von selbst. Azraels Fell glättete sich, aber sie blieb immer noch am Rand des Bettes stehen, starrte auf die Tür. Sie stieß ein letztes Zischen aus und wandte sich uns zu. Ich klopfte auf meinen Schoß, zu emotional, um ihren Namen zu sagen. Sie war wirklich hier. Ihr vertrautes, zufriedenes Schnurren hallte durch den Raum. »Du bist wirklich hier«, sagte ich leise, als ich meine Hand ausstreckte, um sie zu streicheln. Als sie ihre Nase gegen meine Hand stieß, bemerkte ich, dass ich fast ganz durch sie hindurch sehen konnte. Nun, fast ganz. »Du bist zurückgekommen, um mich zu beschützen«, bis heute weiß ich immer noch nicht, ob Azrael mich von Anfang an vor diesem Ding beschützt hat. Aber jede Nacht, jetzt rechts von meinem Kopf, gibt es eine warme, runde Vertiefung. Kurz bevor ich einschlafe, höre ich ein leises Schnurren. Und wenn die Schranktür auch nur knarrt, höre ich ein warnendes Zischen.